Galadriels Spiegel. Die Sonne versank schon hinter den Bergen, und die Schatten im Wald wurden dunkler, als sie weitergingen. Ihre Wege führten nun durch dichte Gehölze, in denen die Dämmerung schon fortgeschritten war. Unter den Bäumen wurde es Nacht, und die Elben holten ihre Lämpchen hervor. Plötzlich kamen sie wieder ins Freie und sahen über sich einen blassen Abendhimmel, an dem erst wenige frühe Sterne standen. Sie gingen über eine große, baumlose Fläche, die einen weiten Bogen beschrieb und sich zu beiden Seiten in den Hintergrund fortsetzte. In der Mitte stießen sie auf einen tiefen Graben, der schon in milde Dunkelheit versunken war, aber das Gras an seinem Rand war grün, als glühte es noch in Erinnerung an die untergegangene Sonne. Auf der anderen Seite erhob sich eine hohe grüne Mauer. Sie umfasste einen grünen Hügel, auf dem dicht an dicht die größten Malornbäume standen, die sie in diesem Lande bisher gesehen hatten. Ihre Höhe war schwer zu schätzen, aber in der Dämmerung ragten sie auf wie lebende Türme. Aus ihrem vielstufigen Geäst und dem unermüdlich wedelnden und wehenden Laubwerk schimmerten unzählige Lichter hervor, grüne, goldene und silberne. Haldir wandte sich zu den Gefährten um. »Willkommen in Karas Galadhon«, sagte er. »Dies ist die Stadt der Galadrim, wo der Herr Celeborn und die Frau Galadriel wohnen, der Herr und die Herren von Lorien. Doch können wir hier nicht eintreten, denn nicht an der Nordseite steht das Tor, sondern nach Süden. So müssen wir die halbe Mauer umrunden, was, da die Stadt groß, kein kurzer Weg ist.« Eine mit weißen Steinen gepflasterte Straße führte am äußeren Rand des Burggrabens entlang. Darauf gingen sie nach Westen, die Stadt immer wie eine grüne Wolke zur Linken. Und als die Nacht dunkler wurde, flammten immer mehr Lichter auf, bis der ganze Hügel von Sternen durchglüht zu sein schien. Endlich kamen sie an eine weiße Brücke, überschritten sie und standen vor dem großen Stadttor. Es lag nach Südwesten, und zwar zwischen die beiden Enden der Umfassungsmauer eingelassen, die ein Stück gegeneinander überstanden. Ein hohes, festes Tor und mit vielen Lampen behangen. Haldir klopfte an und sprach ein paar Worte, und die beiden Flügel öffneten sich geräuschlos. Doch Frodo sah nichts von einer Wache. Die Reisenden traten ein, und das Tor schloss sich wieder. Nun befanden sie sich in einer tiefen Gasse zwischen den beiden Enden der Mauer. Rasch gingen sie hindurch, und schon waren sie in der Stadt der Bäume. Niemand war zu sehen, und auf den Wegen waren keine Schritte zu hören, doch von überall her, ringsum und aus den Lüften, kamen Stimmen, und von hoch oben auf dem Hügel rauschte Gesang hernieder, wie warmer Regen aufs Laub der Bäume. Über viele Wege und viele Treppen kamen sie bis auf die Höhe, und inmitten eines weiten Rasens sahen sie einen Springquell schimmern. Silberne Lampen beschienen ihn, die an den Ästen der Bäume hingen, und er fiel in ein silbernes Becken, aus dem ein weißer Bach überfloss. Auf der Südseite des Rasens stand der mächtigste aller Bäume. Sein dicker, glatter Stamm schimmerte wie graue Seide und türmte sich zu beträchtlicher Höhe auf, bevor noch die ersten Äste unter den schattigen Laubwolken ihre Riesenarme ausbreiteten. An ihn gelehnt stand eine große weiße Leiter, und ihr zu Füßen saßen drei Elben. Als die Reisenden näher kamen, sprangen sie auf, und Frodo sah, dass sie von hohem Wuchs waren und graue Kettenhemden trugen, und von den Schultern fielen ihnen lange weiße Mäntel herab. »Hier wohnen Celeborn und Galadriel«, sagte Haldir. »Es ist ihr Wunsch, dass ihr hinaufsteigt und mit ihnen sprecht.« Einer der Leiterwächter blies auf einem kleinen Horn einen hellen Ton, der von oben dreimal beantwortet wurde. »Ich steige voran«, sagte Haldir. »Als nächster komme Frodo und Legolas mit ihm. Die anderen mögen folgen, wie ihnen beliebt. Es ist ein langer Aufstieg für jeden, der solche Treppen nicht gewohnt ist, aber ihr könnt unterwegs ausruhen.«